Herzlich willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Von und mit Oliver Dolesky und Timo Eggers. Zu Gast heute ist der Ernesto, Dr. Ernesto Garnier von 100 Energie aus Köln. Und ja, ich muss sagen, Ernesto ist so ein relativ untypischer Vertreter eines Unternehmens in der Energiewirtschaft. Er hat echt eine coole Mischung aus so BCG-Wurzeln, so Analytik, Strukturieren, Unternehmensberatung, aber dann irgendwie gemischt, bedingt durch seine Herkunft. Er kommt familiär, seine Wurzeln sind in Haiti, in der Karibik angesiedelt und das merkt man irgendwie, dass er da so ein gewisses Mindset mitbringt. Und ja, ist irgendwie eine coole Mischung aus ja, BCG und Karibik, will ich mal sagen. Genau, er erzählt seine Geschichte von 100 Energie, ein Startup im Bereich Mieterstrom. Schon 3-4 Jahre unterwegs und jetzt bereit, sozusagen die nächste große Skalierungswelle zu reiten. Sie haben die Grundlagen gelegt, um Mieterstrom in Deutschland für Vermieter von Wohnungseinheiten attraktiv zu machen irgendwo. Und er erzählt hier natürlich die ganze Geschichte im Podcast, wie es dazu gekommen ist, was so die Hürden links und rechts waren. Und ja, ist eigentlich eine ganz gute Folge geworden, finde ich. Ich finde immer ganz beeindruckend, dass so ein Unternehmen, 2017, glaube ich, gegründet mit dem Mieterstromgesetz, mit dem ersten, dass das jetzt so 30 Mitarbeiter hat und so vor den sozusagen nächsten Schritten größerer Art steht. Jedes Stadtwerk, wo ich selbst auch unterwegs bin, hätte dieselbe Chance gehabt sozusagen. Ich selbst war sogar mit dabei, dass ein Stadtwerk sich das Thema Mieterstrom angeguckt hat, auch zum selben Zeitpunkt. Heute ist es, glaube ich, so, in dem Stadtwerk sind vielleicht 3-4 Mieterstromprojekte in der Stadt realisiert. Ein anderes Unternehmen wie 100 Energie haben jetzt eine komplette Firma gegründet mit vielen Mitarbeitern und das ist immer wieder was, wo ich sage, ja, jeder hätte die Chance gehabt, das so zu machen wie Ernesto, wenn er dann aus der Karibik kommt und ein bisschen BCG im Gepäck hat. Insofern, toller Podcast, toller Typ, freut euch und Website ist neu bei Ihnen, guckt mal rauf. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen beim Utility 4.0 Podcast. Es geht wieder weiter. Wie gesagt, gestern hatte ich den Podcast veröffentlicht mit dem Marco Beicht von PowerCloud. Jetzt geht es wieder ein bisschen stetiger weiter auch mit dem Podcast. Heute habe ich einen Gast, den ich schon letzte Woche auf dem Stadtwerk Innovators Day begrüßen durfte. Und zwar ist es der Ernesto, Dr. Ernesto Garnier. Er stellt sich gleich wie immer vor. Schillernder Name auf jeden Fall schon mal cool. Und wir sprechen heute über das Thema Mieterstrom und über die Firma 100 Energie. Und ich freue mich, dass du da bist, Ernesto. Sag mal was, damit ich weiß, das Mikro funktioniert.
Hi Timo, grüß dich. Ich bin Ernesto, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Hat gut geklappt. Ernesto, sag nochmal, Ernesto Garnier, das hört sich an, wirklich sehr elegant an. Wo kommt das her bei dir, dein Name?
Ja, vielen Dank. Habe ich wenig zu beigetragen. Ja. Genau, es ist auch eine ungewöhnliche Mischung, denn Garnier, französischer Name. Ja. Mein Vater ist Haitianer, also aus der Karibik, Haiti, was eine französische Kolonie war. Die erste, die sich befreit hat, 1804. Und meine Mutter ist Deutsche und die beiden haben sich im Studium in Bonn kennengelernt. Ich bin aus Köln. Mhm. Der Vorname ist tatsächlich nicht französisch, also Ernesto. Das liegt einfach daran, dass meine Mutter auch riesen Lateinamerika-Fan ist, viel sich mit der Geschichte Lateinamerikas auseinandergesetzt hat und mir einen spanischen Vornamen geben wollte.
Ja, okay. Und sprichst du auch Spanisch und hast auch ein Faible für das Land und so?
Oder? Also ich habe definitiv ein Riesenfable für Lateinamerika. Ich war in Kolumbien, ich war in Argentinien, bin auch immer wieder, sofern das auch sicherheitstechnisch geht, auch in Haiti gewesen. Leider ein bisschen gefährlich dort. Insofern, habe ein Riesenfable für die Karibik und Lateinamerika und einen engen kulturellen Bezug. Ich spreche relativ gut Französisch, auch von klein auf schon. Leider nicht komplett bilingual, aber relativ gut. Und ich spreche ein bisschen Spanisch. Meine Frau ist halb Ecuadorianerin, insofern.
Ah, cool.
Also hin und wieder habe ich Genau, da geht es weiter und die Musik ist, wir hören viel so lateinamerikanische, kubanische Musik und so.
Auch so Salsa
Und
und so Zeug auch so, ja.
genau, ganz genau. Das ist auf jeden Fall eine Leidenschaft. Und
Tanzt du auch? Tanzt
insofern,
ihr beiden auch Salsa?
boah, lange nicht. Wir haben irgendwie,
Okay.
wir haben Zwillingstöchter. Wir tanzen quasi, wir tanzen durch den
Okay.
Alltag.
Aber da hilft so ein cooler Hüftschwung, glaube ich, auch.
Ja, hin und wieder, ja, genau.
Okay. Ja, cool. Also dann bist du aufgewachsen quasi in Bonn hier im Rheinland und bist dann hier auch Schule und Studium. Bist du hier geblieben auf den Stationen oder warst du noch irgendwie unterwegs in Deutschland oder in der Welt?
Also ich war unterwegs, also ich bin tatsächlich in Köln geboren, aufgewachsen. Meine Eltern sind dann nach dem Studium irgendwann Richtung Köln. Und ich bin in Köln aufgewachsen, in Köln-Borz, also rechtsrheinisch schön, und dann auch zur Schule gegangen und habe dann immer gesagt, ich muss hier raus. Irgendwie
Ja.
ich will in die weite Welt und habe dann aber es gar nicht so weit geschafft, nämlich dann einen Bachelor in Rotterdam gemacht
Ja.
und Austausch in Los Angeles und dann im Master bin ich nach London. Also ich bin in Europa geblieben,
Ja.
weitgehend und nach dem Studium
Ja.
dann eben zurück nach Köln, wie so viele. Hat es
Warum
mich dann
dann
doch
zurück?
zurückgezogen.
Weil so Heimat oder?
Ja, ich glaube, das ist genau dieses große, weite Welt-Ding. Das war auch so in der Pubertät und danach ein Riesenthema. Aber ich habe dann schon gemerkt, gerade so in London, also London ist dann schon ein anderes Level an Stadt.
Ja.
Und wenn du da deinen Alltag bewältigst, mit Touris und so viel Massen, da habe ich schon gemerkt, so die Größe von Köln ist eigentlich eher meins als jetzt eine Stadt wie London. Und
Okay.
genau, war auch in einer Beziehung und habe dann, für mich war das dann irgendwie dann klar, ich komme zurück und habe mich seitdem in Köln nochmal neu verliebt und bin gerne hier.
Und du bist beruflich dann gestartet, wo? Oder hast dich gleich selbstständig gemacht? Ja, nicht, ne? Du hast ja noch Stationen
Nee,
davor.
genau. Ich bin ein alter Gründer, wenn man so will. Also ich habe bei der Boston Consulting Group angefangen als Unternehmensberater, hatte mir dann noch tatsächlich von BCG noch ein Dreivierteljahr Pause in Anführungsstrichen erbeten, habe dann erstmal bei meinem Vater mitgearbeitet, der so Dialysepraxen hatte, um den so ein
Aha.
bisschen zu unterstützen bei betriebswirtschaftlichen Themen. Hatte aber schon eben diesen Vertrag und habe dann bei BCG ja, im Endeffekt über 6,5 Jahre oder über 6 Jahre gearbeitet. Ja.
Okay, das ist ja auch eine, eigentlich, ich weiß nicht, bin ja auch BWLer und habe da, es gehört ja zu den Top-Beratungen. Und wenn man da 6 Jahre ist, macht das ja auch was mit einem. Gibt es heute noch Dinge, die du da mitgenommen hast oder die da geprägt wurden? Keine Ahnung, irgendwie so die Pixelgenauigkeit bei PowerPoint-Folien oder irgendwie, also gibt es da so Sachen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine extrem wertvolle Zeit und ich glaube, eine, die mich, also ich habe irgendwie das Glück, glaube ich, auch von zu Hause ein ganz gutes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu haben, aber das hat sicherlich mir nochmal ein ganz anderes Level auch an Sicherheit gegeben, in so einem anspruchsvollen Business dann auch zu gründen. Was das Thema Strukturieren angeht, Projektmanagement, irgendwie Entscheidungen herleiten, sauber, Netzwerk natürlich auch. Insofern super viele Vorteile. Ich habe einen meiner allerbesten Freunde kennengelernt, ein großer Teil meines Freundeskreises kommt auch da nochmal her. Und insofern war das eine tolle Zeit, auch viel Spaß gehabt. Aber mit der Zeit, sage ich mal, nutzt es sich auch ab, zumindest bei mir. Und ich hatte dann, obwohl ich von Tag 1 ausschließlich in der Energiewirtschaft unterwegs war, auch bei
Auch bei
BCG,
BCG,
das
okay.
war auch, genau, es war von Anfang an mein Wunsch, an der Energiewende mitarbeiten, in Projekten, habe eigentlich mit allen deutschen Versorgern und teilweise auch in Südafrika und so Projekte gemacht, aber irgendwann kam so das Gefühl, ich arbeite nicht vielleicht 100% für die Energiewende, sondern eigentlich eher für ein bestimmtes Projekt eines bestimmten Managers.
Ja.
Und vielleicht kann ich mehr bewegen, wenn ich irgendwie in die, mir die, mir den, mir den Finger selber schmutzig mache.
Warum wolltest du dann gleich bei BCG? Ich meine, das Coole ist ja immer auch mit Beratung, dass du überall reinschnuppern kannst, so, ne? Und du hast
Ja.
dich jetzt so ein bisschen gleich sozusagen in die Utility-Ecke da begeben. War das wirklich so dieses Energiewende-Ding, was dich angetrieben hat?
Ja, total. Also ich bin wirklich auch schon, also mir war irgendwie wichtig, was ich mache, darf nicht jetzt rein Business-Thema sein, sondern es muss eine
Ja.
gesellschaftliche Relevanz haben und irgendwie auch im
Ja.
besten Fall irgendwie einen positiven Impact.
Ja.
Meine Eltern beide auch sehr politisch und irgendwie sehr intrinsisch motivierte Leute und von daher war das immer klar. Ich habe im Master in London auch schon für The Climate Group gearbeitet, was so eine Energiewende-NGO ist. Und insofern war das fast eine Eintrittsbedingung bei BCG. Habe dann irgendwie im Training, ganz zum allerersten Training, mit einem der Principals aus dieser Energiegruppe dort gesprochen, gesagt, ich will unbedingt bei euch
Ja.
starten und der hat mich dann auf sein Projekt genommen.
Ah, cool. Ja, sehr straight irgendwie, aber viele in diesem Podcast haben schon gesagt, dass sie eigentlich ja, durch die Energiewende gepusht dann irgendwie dahin gegangen sind, wo sie dann waren. Und das waren halt auch krumme Wege sozusagen oder auch nicht immer die attraktivsten, so die Klassiker-Jobs, die man so antritt. Ne? Das ist schon echt cool, dass das so, ja, dass das so auf breiten Schultern dann jetzt irgendwann steht, dass jeder in seiner Rolle und in ja, da wo halt gerade ist, versucht das Ding nach vorne zu bringen. Okay, also BCG, Energie und dann, ja gut, 6 Jahre, irgendwann hast du dann den Entschluss gefasst, okay, ich gründe. Und wie bist du, da bist du natürlich sehr strukturiert vorgegangen, denke ich mal, BCG-mäßig, hast wahrscheinlich die neuen Feldermatrix aufgemacht. Oder wie kam die Entscheidung zustande, was du jetzt dann, wo gehst du jetzt rein, wie fange ich an?
Ja, es gibt noch so einen Mini-Umweg. Also von diesen 6 Jahren BCG habe ich halt gut 2 Jahre in Teilzeit nur gearbeitet und in Aachen promoviert am Lehrstuhl für Energiewirtschaft. Mhm. Und da war mein Thema Virtual Power Plants, also diese virtuellen Kraftwerke. Und habe in der Zeit dann auch Kontakt aufgenommen zu unseren Nachbarn hier in Köln, auch Next-Kraftwerke und anderen. Und das war eigentlich so mein Leidenschaftsthema. Und daraus kam immer schon die Idee, okay, was Next hier bewegt, zum Beispiel, ist echt cool, da will ich irgendwas machen.
Ja.
Und dann kam ich durch diese Zeit und durch die letzten Projekte dann bei BCG, wo ich auch viel mit Smart Metering zu tun habe, immer stärker irgendwie ja, in diese Sicht, okay, das ganze Thema Mehrparteien ist total spannend, die Energiewende, Mehrparteiengebäude, das ist ein Riesenthema, was nicht adressiert ist.
Ja, ist ja auch ein Virtual Power Plant, nur halt
im Haus quasi.
Genau, im Haus.
Ja.
Was war das noch bei Next? Wo sind die reingegangen? Bei diesem ganzen Biomasse und
Biomasse.
Also schon noch sozusagen ein Größenlevel drüber, ne? Sozusagen.
Ja. Und genau. Also die machen ja viel so, also Biomasse-Generatoren, das war der Start und letztlich jetzt irgendwie alle größeren Assets, die man dann auch wirklich im Stromnetz übergreifend über Regionen vernetzt. Mhm. Ich glaube, der Markt ist auch ein Stück weit, ich will nicht sagen tot, aber extrem schmal und Next einfach eine exzellente Firma. Da hatte ich irgendwie auch klar gesehen, okay, der Markt ist weg. Und habe aber jetzt nicht so methodisch alles mir angeschaut, sondern es war eher so, ich bin immer stärker auf dieses Thema Mehrparteien gekommen. Und warum gibt es nur Solaranlagen auf Einfamilienhäusern? Und was ist mit den Vermietern?
Ja.
Und als ich dann mitbekommen habe, okay, da gibt es auch noch eine Studie von Prognos im Auftrag des Wirtschaftsministeriums, da soll ein Gesetz kommen, da habe ich mich dann so ein bisschen auf diesem Thema irgendwie festgesetzt und tiefer reingefuchst und gesagt, ist schon ein weiter Weg, da geht im Moment noch gar nichts, aber das wird passieren und es macht fundamental extrem Sinn. Da gehe ich drauf.
Ja. Okay, also das hattest du ja auf dem Innovators Day gesagt. Also ich fand es auch so lustig, dass du quasi, du hast ein Gesetz gelesen und hast daraufhin dein Unternehmertum begonnen. Das ja auch, passiert ja auch nicht oft. Viele halten sich ja sehr weit weg auch von Gesetzen und Regulatorik.
Ja.
Aber das war so der Startschuss. Okay, hast du gedacht, da geht der Puck hin sozusagen. Du hast dein Gepäck beisammen mit Promotion, Aachen, Smart Meter, kann mir gut vorstellen. Die Puzzleteile kamen dann so ein bisschen zusammen. Ne? Mhm. Aber dann so der Schritt, wie bist du dann gestartet? Hast du einfach gesagt, so zack, Mama, gib mir, Papa, gib mir 1.000 Euro, ich baue jetzt hier nochmal einen neuen Rechner und dann geht's los. Oder wie waren die ersten Schritte? Das interessiert mich einfach.
Ja, nee, gerne. Also die Idee war da und ich habe die nicht komplett irgendwie jetzt alleine irgendwie in meinem Kopf gehabt, sondern ich habe tatsächlich mit 2 Ex-Kollegen aus dieser BCG-Welt viel darüber gesprochen. Und dann fing das an, dass wir uns da sogar am Wochenende dann immer wieder getroffen haben und mal den Business Case aufgemalt haben, weil fundamental gesehen ist das ja nichts anderes als Eigenverbrauch von Solarstrom im Einfamilienhaus, nur eben mit mehreren Teilnehmern. Und das haben wir dann alles durchgerechnet und dann geguckt, okay, was kommt durch diese Förderung? Und das ging so, ich glaube, Herbst 2016 war das, so ein paar Monate. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will das jetzt voll machen. Ich werde jetzt bald kündigen. Mhm. Und leider aus den verschiedensten Gründen haben die beiden anderen zu dem Zeitpunkt gesagt, dass das für sie aktuell kein Thema ist.
Achso, du hattest eigentlich die Idee oder dass ihr zusammen was macht und
ja, das war zumindest mal die Idee. Ich wusste, dass sie jetzt nicht komplett dabei sind. Das war aber okay. Also es war jetzt überhaupt nicht, dass ich da irgendwie. Ich habe aber trotzdem gesagt, ich mach's alleine.
Okay.
Mhm. Und das war, glaube ich, kann man im Nachhinein sagen, weiß nicht, wie clever das wirklich war, aber auf jeden Fall war es, habe ich mir diese Entscheidung hat sich im Kopf festgesetzt und entsprechend habe ich dann gekündigt und dann noch so eine Art Resturlaub und so Geschichten genommen und dann ging das im Frühjahr 17 los, ja.
Und wie ging das los? Also was war so dein erstes Produkt oder wie bist du auf den Markt gekommen oder was hast du, hattest du eine Idee von, was du anbieten wolltest? War das schon klar?
Also klar war grundsätzlich, wir wollen es für Vermieter, für Immobilienbesitzer einfach machen und attraktiv machen, dass die halt sagen, ich installiere auf meinen Gebäuden eine Photovoltaikanlage und der Strom, den darf dann ein 100 an die Mieter verkaufen. Das war die Grundidee und die haben wir auch tatsächlich mit einigen Vermietern dann mal iteriert und einfach geguckt, okay, haben die da überhaupt Bock drauf? Was sind deren Sorgen? So, und das war tatsächlich in der Zeit noch super früh. Also das heißt, für die Immobilienbranche war das noch nicht so das Megathema. Die fanden das alle recht spannend, aber aus dem rein finanziellen Aspekt, nicht aus dem CO2-Aspekt her. Und dann ging es viel um die Frage, okay, kann man das machen, dass die eine ordentliche Rendite kriegen?
Technologisch war ja aber alles klar, ne? Also ja. PV auf dem Dach ist klar. Ich weiß, was ist bei dieser Messtechnik? Du kommst aus dem Smart-Meter-Bereich.
Ja, genau.
Diese Messkonzepte, das ist ja auch wahrscheinlich, weiß ich, wie es heute ist, aber das war ja schon damals schon ein Ding, ne? Wie man das misst. Jedenfalls, wenn ich gucke aus dieser Stadtwerke-Brille drauf und haben auch mal so Projekte gemacht und das war immer so, die Messtechnik. vielleicht war es also auch mal aufgebauscht oder vorgeschoben, aber.
Ja, ich sag mal so, also die Technik selber ist relativ trivial. Die Frage ist dann so ein bisschen, wie ist die Regulierung darum, wie sind die Regeln, welche Werte man wie verarbeitet und noch wichtiger, wie passt das dann vielleicht auch in die bestehenden Systeme und Prozesse von Energieversorgern. Das ist schwierig, weil die sind das einfach nicht gewohnt, dass du in einem Haus dann nochmal Unterteilnehmer hast, die dann individuell mit Strom versorgt, Solarstrom vor Ort versorgt werden. Also diese ganze Logik, das zu bilanzieren, die ist für das klassische Stadtwerk eine Herausforderung gewesen und ist es leider auch immer noch. Aber
für euch, ihr wart ja kein Stadtwerk, ist das dann einfacher grüne Wiese gewesen?
Wir haben das dann grüne Wiese gemacht, wir haben gesagt, pass auf, Smart Meter werden kommen. Ja. Eigentlich sollten sie ja damals schon kommen. Wir sind jetzt heute auch nicht da, aber wir bauen das komplett von Anfang an Smart Meter basiert auf. Da läuft keiner hin und liest einen Zählerwert ab, sondern wir machen das fernausgelesen, Cloud to Cloud, ziehen wir diese Daten. Wir bauen eine Software, die das komplett automatisiert abrechnet. Ja. Jeder kriegt seine Rechnung. Insofern haben wir das grüne Wiese komplett softwarebasiert aufgebaut. Okay. Und das ist sicherlich auch ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Wir rechnen das ab monatlich. Du musst nicht mehr nachzahlen. Die einzelnen Mieter kriegen ihre Rechnung automatisiert, haben eine App und so weiter. Ja. Und das war so die Startidee, dass wir gesagt haben, du musst eigentlich einerseits die Vermieter von Anfang bis Ende begleiten, von der Qualifizierung der Gebäude bis hin zum Betrieb. Und du musst dann so viel es geht automatisieren über Software, damit du das Ganze von den Kosten so weit runterkriegst, dass sich das auch wirklich rechnet.
Okay, und diese Kette, wenn man auf eure Website guckt, da gibt es halt so eine Darstellung, die deckt ihr jetzt komplett ab. Also ihr könnt so einem Vermieter, so einem Immobilienunternehmen quasi vom Start bis zum Ende das alles bieten. Aber jetzt ganz am Anfang warst du ja ganz alleine. Also wer hat das jetzt alles programmiert und gemacht und getan? Wie startet man da so? Stellt man dann, also wie hat man das Geld, dass man Leute vielleicht beauftragen kann? Also du oder hast du selbst entwickelt oder? Im Herzstück ist ja erstmal auch ein Stück Software, ne?
Ja, genau. Also ich sag mal, das ist sicherlich auch, ich glaube, das haben wir über die Zeit, glaube ich, gut korrigiert, aber das war sicherlich, würde ich heute, sag ich mal, anders von der Reihenfolge ein paar Dinge ein bisschen anders machen. Es war so, ich hatte dann irgendwie den Business Case und das Konzept grundsätzlich erstmal in der Version klar und ehrlicherweise auch gar nicht so weit weg von dem, wie es dann heute ist. Hab dann über Kontakte auch meinen heutigen Mitgeschäftsführer kennengelernt, den Markus, der eben Ingenieur ist, nicht ein Entwickler, aber eben einen technischen Background hat und da auch so ein bisschen vom Stil und vom Fokus ein guter Counterpart. Der ist dann erstmal Teilzeit eingestiegen, da waren wir zu zweit und dann kam tatsächlich noch der Enzo damals dazu, der mehr Erfahrung mitbringt und so weiter. Die Software haben wir tatsächlich dann über, ich sag mal, eine aus dem Netzwerk bekannte zwei Entwickler, die an was anderem gearbeitet haben, erstmal in der ersten Version extern machen lassen.
Ja.
Also die gehörte zwar uns, aber wir haben die beauftragt. Und tatsächlich ist der eine von den beiden heute auch unser Chief Software Architect, also Marcel, der ist dann zu uns rübergewechselt.
Und was programmiert man am Anfang? Die Abrechnung wirklich? Ist es die Abrechnung, die man als erstes
Wir wollten erstmal auch was zeigen. Haben am Anfang gedacht, wir setzen noch eine externe Abrechnung auf. Wir dachten, das geht alles ganz einfach. Da haben uns auch mehrere, ich sag mal, der heute bekannten energiewirtschaftlichen Abrechnungsdienstleister gesagt, das können wir und so. Und haben wir halt gesehen, nee, können wir halt überhaupt nicht. Aber haben das erstmal gedacht, gefühlt ausgelagert und haben uns fokussiert auf die Mieter-App. Ne? Und sozusagen diese Visualisierung, Stromverbrauch und monatliche Kosten. Das okay, war der Startpunkt.
Na gut, ist halt der nutzerorientiert so, ne? Ganz am Ende oder ganz am Anfang der Kette.
Genau.
Okay.
Und wir waren dann auch schon, also wir waren dann schon Ende 20 oder Herbst, Oktober 2017, also irgendwie nach offizieller Gründung Juni 17, Oktober 2017 mit dem allerersten offiziellen PV-Mieterstromprojekt Kölns auch tatsächlich live.
Okay.
Also das ging schon relativ flott und haben dann das zweite Projekt gemacht, was das erste echte größere Mietshaus auch war in Bremen, auch schon irgendwie Anfang 18. Ja. Und haben dann halt gemerkt, okay, shit, das ganze Thema Abrechnung und irgendwie diese Marktkommunikation, das ganze, diese ganze energiewirtschaftliche Bilanzierung und Abrechnung, das können die da draußen heute noch gar nicht für Mieterstrom. Mhm. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Baustein, wenn wir uns da einen Wettbewerbsvorteil holen wollen.
Okay.
Und das haben, das setzen wir dann selber auf.
Und wer hat diese ganze Technik da aufs Dach geschraubt? Da habt ihr, seid ihr einfach mit Solateuren unterwegs gewesen, einfach die Dienstleistung da weiter, war so eine Art Generalunternehmer dann quasi für den ersten, zweiten Kunden und habt das alles sozusagen für den gemacht und dann euer Produkt, eure Dienstleistung draufgesetzt. Ist das so?
So ist das, genau. Wir haben uns dann einen Partner gesucht. Die Firma Enerix ist auch so ein Solateur, der auch bundesweit ein Franchise hat. Die Bremer Kollegen, mit denen arbeiten wir heute noch sehr gern zusammen.
Ja.
Die haben das dann installiert, auch geplant, auch echt viel mitgeholfen, auch bei den Elektrothemen. Mittlerweile machen wir das alles ein bisschen anders, aber damals waren wir wirklich so ein Generalunternehmer und haben gesagt, komm hier, Vermieter, gib uns einen Auftrag und wir regeln das alles. Das ist heute ein bisschen, heute gehen wir ein bisschen differenzierter vor, weil wir auch verstanden haben, wo uns auch die Vermieter als Kunden vielleicht helfen können, wo die vielleicht sogar teilweise besser sind als wir. Mhm. Aber das war so der Startpunkt.
Okay. Warum heißt der eigentlich 100 Energie? Was, da gibt es bestimmt so eine Geschichte, 100 war, keine Ahnung, oder 100% wollen alle geben, oder?
Ja, 100% motivieren. Ne,
so. Ja, genau.
Ja, es geht schon ein bisschen in diese 100%-Richtung. Also ich sag mal, es gibt einen banalen Grund. Wir haben gesagt, okay, wir wollen nicht auch irgendwie noch hier nichts gegen andere Startups. Es gibt ja so ein paar Endungen und Namen, die irgendwie jeder verwendet. Und dann hängst du irgendwas davor und dann nimmst du so eine Endung.
Ja, The Real hättest du auch noch nehmen können.
Ja, ja, genau. Ja, irgendwie sowas, das wollten wir nicht. Und wir wollten auch nichts, was zu englisch ist, weil wir gesagt haben, na, die mobilen Unternehmer, die mögen es schon gern, wenn es irgendwie deutsch und ein bisschen klassisch ist.
Ja.
Und haben dann gesagt, okay, wie dieses konsequent Smart Meter basiert, 100% Smart Meter basiert, digital abgewickelt, 100% ja. Ökostrom ohne Kompromisse, 100, okay. Aber dann als Wort.
Genau, das ist eigentlich so ähnlich wie Polarstern, ne? Wirklich Ökostrom und ihr habt einfach einen, genau. Also
kann man so sehen,
ja. Ja, ich finde es ja auch legitim, weil es gibt ja auch sozusagen Mischformen, die jetzt nicht ganz so astrein das sozusagen machen und vielleicht nur so 43% ja. Ökostrom oder 43% ja. Mieterstrom machen.
So ist es.
Okay, so ist der Name. Dann habe ich den Haken auch an meiner Liste hier. Diese Immobilienunternehmen, die euch da ausgesucht habt, wie ist dieser Markt eigentlich so aufgestellt? Ist doch auch ein bisschen spezieller. Wie kannst du mal kurz einen Einblick geben? Wie ist das eigentlich in Deutschland? Es gibt ja auch immer so ganz wenige, die viel haben, auch immer diese fiesen Namen, die Mieter da irgendwie drangsalieren.
Ja, ist total spannend. Also, ja, ist ein total, total spannender Markt mit sehr vielen Subsegmenten und Submilieus. Ne? Also, ich sag mal, erstmal, wenn man jetzt, du hast das Einfamilienhaus und die Doppelhaushälfte, lassen wir das mal weg. Und dann hast du, wenn du auf das Mehrparteienhaus guckst, eigentlich zum einen die Wohneigentümergemeinschaften, ne, wo die einzelnen ja. Wohnungen dann Leuten gehören.
Genau.
Das ist schwierig als Markt für alles, was Energielösungen angeht, PV und auch E-Mobilität, weil du hast halt irgendwie dann irgendwie 10 Entscheider in einem Haus.
Das kann man also, jetzt vorausgreifen, das ist jetzt im letzten Mieterstrom irgendwie so ein Gesetz, ist es doch, oder EEG gekippt, dass da nicht einer sagen kann, nee, ich habe keinen Bock drauf und deswegen kippt das. Das ist doch jetzt, glaube ich, ein bisschen...
Nein, also die WEGs, bei WEGs ist es nach wie vor so, wenn die schon bestehen, also wenn das Haus schon da ist und ja. die Wohnungen wurden schon verkauft, ist das nach wie vor komplex. Ja, du hast ein paar andere Regeln, aber wir haben von Anfang an gesagt, wir brauchen immer einen Entscheider oder eine Entscheiderin. Das heißt, wir gehen auf die Vermieter, die wirklich Portfolien von Gebäuden komplett besitzen. Mhm. Und da ist es so, es gibt, sag ich mal, diese Heavyweights, die man so kennt, ja, Vonovia irgendwie, Deutsche Wohnen, LEG und dann auch, die sind teilweise börslich, die sind teilweise kommunal. Hier in Köln gibt es die GAG, die dann zu großen Teilen auch der Stadt dann gehört.
Aber schon riesige, also wirklich große Dinger, ne? Also mit Tausenden und Hunderttausenden von Wohnungen.
Genau, also wir machen so eine Grenze, die Top, also diese mal Top 100, wenn du so willst, haben in der Regel so 10.000 Wohneinheiten bis Vonovia ganz extrem 400.000 und mehr Wohnungen.
Okay. Mhm.
Aber das geht dann schon schnell runter. Ne? Und dann gibt es ganz viele von denen, die so, ich sag mal, 500 oder 1.000 Wohnungen haben bis 10.000. Das sind oft wirklich auch familiengeführte Immobilienunternehmen, mhm. die über die Zeit total große Gebäudebestände aufgebaut haben. Mhm. Die sind natürlich dann nochmal so ein bisschen zurückhaltender. Deshalb, wir arbeiten vor allem tatsächlich mit einigen der Big Shots, weil die eben, ich sag mal, vorne im Wind stehen. Ne? Die kriegen von der Börse und von den Kommunen die strengsten Auflagen. Die müssen beim Thema CO2 am schnellsten handeln. Ja. Das ist unser Schwerpunkt. Und deshalb arbeiten wir wirklich mit denen und auch immer mit den Eigentümern. Wir arbeiten nicht so viel mit den Verwaltern, weil die Verwalter können zwar Empfehlungen geben, aber die können es letztlich nicht entscheiden.
Und was ist mit diesem Segment von diesen ganzen öffentlichen Gebäuden quasi, die, wo man ja auch immer sagen kann, hey, so eine Stadt, wenn die da wirklich in CO2, da wirklich was machen will, dann ja, fang doch mal einfach an. Ihr habt ja da Zugriff auf eure ganzen Liegenschaften und so. Das
Segment würde, dann auch noch, oder? Das Segment gibt es, wobei das sind seltener Mehrfamilienhäuser. Also unser Fokus ist im Moment schon relativ stark auf Gebäude, in denen du mehrere Nutzer hast, weil die Stärke von uns ist wirklich dieses Verteilen vom Solarstrom, dieses
genau, Allokieren und Verbrechen. Hast du halt immer doch, das ist ja wie eine große WG dann quasi. Oder,
ne? Genau, ob es eine Schule oder irgendwie ein Amt. Okay. Aber ich bin ganz bei dir, die müssten natürlich voranschreiten. Und ich sag mal, diese Pläne und Vorhaben sind in vielen Schubladen. Aber ja, da würde ich mir tatsächlich wünschen von unseren Kommunen und Ländern, dass sie da wesentlich offensiver mit umgehen. Ja. Passt dann eben auch diese Bürokratie, ne, und diese komplexen Ausschreibungsprozesse. Also das ist so ein Segment, wo wir so ein bisschen uns von fernhalten.
Mhm. Ja. Okay, und dann habt ihr diese Big Shots und so, weil ihr sagt, die kriegen am meisten Druck. CO2 ist ein Thema, das hattest du jetzt auch nochmal auf dem Innotag in deiner Präsentation drin. Kannst du nochmal kurz beschreiben, was jetzt nochmal diese Immobilienfirmen für einen konkreten Druck kriegen bei CO2?
Ja, also es ist ein Riesenthema, weil du hast einfach über ein Drittel der CO2-Emissionen, die in Gebäuden verursacht werden. Und du hast klare Reduktionsauflagen. Und die Frage ist jetzt, was heißt jetzt Auflagen? Du hast halt zum einen wirklich Gesetze. Also Deutschland hat zum Beispiel ein Klimaschutzgesetz und beschlossen, der Gebäudesektor muss seine Emissionen bis 2030 um 40% senken. Das ist Gesetz, auch wenn der Weg dahin nicht so richtig sauber bisher definiert ist.
Genau.
Aber du hast, was eigentlich fast noch wichtiger ist, am Kapitalmarkt, da wo sich diese Immobilienunternehmen refinanzieren, Geld besorgen für neue Akquisen und für Neubau.
Ja, die müssen ja riesige Finanzrunden drehen, ne?
Genau, genau, Riesenbonds und Anleihen und so. Und dort ist wirklich gerade die Stunde des ESG, also dieses Environment Sustainability Governance, wo die Kapitalmarktregeln angepasst werden. Institutionelle Investoren erwarten, dass du Nachhaltigkeitsstrategien hast und von dort kommt ein massiver Druck auf die Vorstände, dass die eben ihr CO2 runterfahren. Und dann habe ich im Prinzip als Immobilienunternehmen die Heizung. Ich kann meine Heizung tauschen, ist ziemlich teuer. Ich kann mein Gebäude dämmen neu, ne, Fassade und Dach.
Machen ja auch viele, ja. Also die Dämmen sieht man ja häufig, dass die dann irgendwie dann auch das auch so negativ besetzt, ne? Neu Styropor vorne vor und dann erstmal Mieten hoch, auch wahrscheinlich nicht so CO2 getrieben. Okay, Heizung, das oder halt?
Oder halt Solarstrom oder ne, Strom nachhaltig bereitstellen. Und das ist, also im Endeffekt, ich sage jetzt oder, eigentlich, du brauchst alles. Ja. Ne? Der Punkt ist so ein bisschen, Heizung und Fassade, Der Sanierungsschnitt ist bei 1% in Deutschland. Das heißt, jedes 100. Gebäude wird in einem Jahr im Schnitt saniert.
Ach so.
Und du kannst das ein bisschen hochfahren, aber du wirst es nicht schaffen, bis 2030, ich sage jetzt mal, die Hälfte der Gebäude saniert zu haben. Und deshalb spielt dieses Thema Solaranlage, was du relativ schnell machen kannst, eine große Rolle in dieser, vor allem in dieser kurzen und mittleren Frist.
Okay. Und da schreibst du jetzt auf deiner Folie, sehe ich das gerade, also CO2 war bis 2020 dann keine Priorität, also als ihr da so unterwegs war. Die Renditen war auch noch relativ niedrig. Wie hat sich das da verändert? Also warum kann man damit jetzt mehr Geld verdienen und warum waren die früher so niedrig? Also da kannst du auch mal was sagen zu diesem, ja, was muss man dann eigentlich investieren als so ein Immobilienunternehmen, nicht Investitionsunternehmen, aber wie sind so die Komponenten, diese Kostengrößen, Rendite, was zahle ich, was kriege ich?
Ja, gerne kann ich mal so versuchen, einigermaßen einfaches Beispiel zu geben. Also sagen wir mal, du willst jetzt 10 Gebäude ausstatten mit einer Solaranlage auf dem Dach. Auf jedes Gebäude, Mietshaus passen so 20 Kilowatt Peak. 10 Gebäude sind 200 Kilowatt Peak. sagen wir mal ganz rund, bist du bei 200.000 Euro für deine Photovoltaikanlage.
Das mal die Dächer, okay.
Das mal die Dächer. Bisschen die Herausforderung ist, dass du eben, damit du dann diesen Strom an die Mieter verteilen kannst, du brauchst diese Smart Meter. Die stellen wir zum Beispiel ohne Anschaffungsgebühr, das sind rein laufende Gebühren, aber du musst häufig an der Elektrik was ändern. Sagen wir einfach mal, da hast du nochmal 5.000 Euro pro Gebäude, sind nochmal 50.000 Euro.
Was musst du da so machen? Ist das nicht auch immer so ein Problem, dass du dann im Keller das nicht mehr alles machen kannst, dass du dann auch auf die Etagen musst oder so? Das habe ich noch so in Erinnerung, dass das so...
Also da können wir beliebig tief absteigen, aber das ist so für mich auch so mein, das, was mich am meisten ärgert, sage ich mal, beim ganzen Thema Energiewende. Du hast halt im Prinzip, du hast ja 1.000 Netzbetreiber in Deutschland.
Ja.
Mehr oder weniger jeder hat unterschiedliche technische Anschlussbedingungen und kann so ein bisschen die Regel dafür setzen, wie läuft das dann im Keller ab? Was für ein Zählerschrank? Ne? Genau. Musst du eine Sicherung nachrüsten? Und im Prinzip kannst du dir das so vorstellen, Häuser, ich sag jetzt mal ganz brutal, Häuser verkommen über Jahrzehnte und keinen interessiert's.
Genau.
Und dann baust du eine Solaranlage drauf und dann hast du auf einmal, nee, jetzt bitte die Elektrik im Keller irgendwie umbauen.
Genau, das war ja auch bei den Post-EEG-Anlagen, PV-Anlagen so. Da müssen dann Leute für ein paar tausend Euro den Zählerschrank erneuern und auf irgendwelche Normen upgraden. Und 20 Jahre, wie du sagst, war es eigentlich scheißegal. Nur wenn man irgendwas falsche Rad anfasst oder irgendwas zu groß macht. Und so ist es dann auch größer oder wahrscheinlich ein bisschen komplexer gedacht, auch wenn du da Mieterstrom reinreden.
Genau. Das ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum eben du jetzt von, ich sag mal, 100 Gebäuden vielleicht sofort wirtschaftlich nur 30 oder 40 oder 50 machen kannst und nicht alle, ist meistens die Elektrik und der Zustand und die Tatsache, dass du den Bestandsschutz verlierst, also musst du ihn modernisieren und dass dann der Vermieter sagt, dann lasse ich das lieber nochmal 10 Jahre, wie es ist. Mhm. Und aber sagen wir mal, du hast jetzt, ne, ich komme mal zurück, du hast deine 200.000 auf dem Dach, du hast nochmal 50.000 in den Kellern. Und jetzt hast du da Photovoltaikanlagen, die produzieren Strom und du hast irgendwie 100 als Partner. Und sagen wir jetzt einfach mal, da wohnen irgendwie in den 10 Gebäuden in Summe 100 Mieter. Und dann ist natürlich wichtig, dass die auch Bock haben mitzumachen. Da können wir eben sehr gut auch zusammen mit dem Vermieter dabei helfen.
Ist das ein Ding noch, die umzudrehen so oder die zu überzeugen? Oder weil das ist ja, da wohnen dann Öko-Leute drin, Leute, die wenig Geld haben also, und so. Und jetzt... Ihr kommt ja mit Sonnenstrom, quasi mit Ökostrom. Ja. Da sind ja vielleicht auch nicht alle zugänglich für das Thema.
Du, also absolut natürlich. Auch da wäre es sicherlich auch regulatorisch deutlich besser, wenn man das irgendwie umlegen könnte. Und du sagst, okay, wenn der Vermieter hier investiert in eine nachhaltige Versorgung, dann kann er das halt, ich sag mal, über die Nebenkosten machen und ist dann irgendwie verpflichtet, das irgendwie günstig zu machen. Wäre natürlich einfacher. Mhm. Wir haben aber erfreulicherweise trotzdem tatsächlich so circa 80% durchschnittliche Teilnahmequote. Also bei uns machen echt extrem viele mit. Im Neubau ist natürlich nochmal wesentlich einfacher, da sind es fast 100%. Im Bestand ist es ein bisschen schwieriger. Mhm. Und und dann im Endeffekt läuft es so ab, die Mieter nutzen diesen Strom, kriegen irgendwie, sagen wir mal, 40% vom Strom aus der Solaranlage und 60% dann über uns Ökostrom aus dem Netz, haben einen halbwegs günstigen Tarif, aber jetzt auch kein Discount-Tarif, sondern irgendwie so günstigen, fairen Ökostromtarif. Und ein Teil von dem Umsatz muss weiter an Umlagen gehen, gerade der Strom, der aus dem Netz kommt, dafür muss weiterhin Netzentgelt gezahlt werden und so weiter. Mhm. Auf den Solarstrom vom Dach müssen aber die meisten Umlagen nicht gezahlt werden, außer, warum auch immer, die EEG-Umlage. Genau. Mhm. Und aber in Summe ist das halt margenhaltiger, dieser Strom vom Dach. Und das führt dazu, dass dann letztlich der Mieter hat ein bisschen weniger für Strom gezahlt. Wir behalten eine Art Servicemarge ein und der Vermieter kriegt, sage ich mal, den Solarstrom, den Rest als so eine Art wie eine Art Pachtgebühr oder Vergütung für den Solarstrom, fließt an den zurück. Und damit macht er durchaus, je nach Objekt und Situation, aber ich sag mal so irgendwas zwischen 3,5% und auch 7% Kapitalrendite. Mhm. Und die können sich natürlich über Kreditfinanzierung dann nochmal deutlich stärkere Renditen dann möglich machen.
Und insofern ist das für die schon okay. Das ist jetzt so? Oder weil es früher war, relativ niedrigere Renditen?
Ja.
Haben sich irgendwelche Komponenten da verändert? Also keine Ahnung, ist PV, sind die Komponenten billiger geworden oder keine Ahnung?
Was ist da? Also du hast mehrere Trends, die das eben von Jahr zu Jahr besser machen, vor allem dann für die neuen Anlagen, die dann gemacht werden. Du hast zum einen, wie du sagst, billigere Komponenten, obwohl man natürlich sagen muss, Installationskosten, Handwerker werden tendenziell ein bisschen teurer. Aber in Summe sinkt der Preis für die Anlagen. Du hast zweitens steigende Strompreise als Benchmark für die Mieter. Die steigen ja jedes Jahr.
Delta-Ding da.
Mhm. Genau. Und du hast auch steigende Netzentgelte, die Strompreise auch mit befeuern. Und der Solarstrom, auf den fallen ja keine Netzentgelte an. Deshalb wächst quasi dieser Spread, also dieser Preisvorteil vom Strom aus dem Dach. Mhm. Und diesen Vorteil Und dann hast du natürlich jetzt mit tatsächlich mit dem Erneuerbare Energien Update, Gesetzesupdate vom Januar 21, auch noch eine deutlich erhöhte Förderung. Das sind schon so durchaus 300, 400 Euro pro Jahr pro Gebäude, die on top kommen jetzt.
Was wird da mehr gefördert? Weißt, hast du das so parat? Was fördern die da jetzt genau mehr?
Also jede Kilowattstunde Solarstrom, die vom Dach quasi direkt an die Mieter geht, die also nicht mehr ins Netz fließt, für die kriegst du einen Centbetrag. Ja. Der variiert, der liegt jetzt irgendwo ganz grob zwischen 2,5 und 3,5 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Und so war das auch 2017 zum Start vom Mieterstromgesetz. Da war das schon mal auf dieser Höhe. Ist aber, weil es ungeschickt gemacht war, es war gekoppelt an die Entwicklung der Einspeisevergütung, ist das halt gesunken und war irgendwie letztes Jahr war das irgendwie ein knapper Cent.
Ja.
Von daher ist das ein großer Vorteil durch dieses Gesetzesupdate.
Okay, mehr Förderung. Jetzt schreibst du auch Peer-to-Peer-Belieferung. Pusht es auch? Was versteht man darunter und warum pusht das auch nochmal?
Also das ist ein super Thema, was mich wirklich freut, auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, mal wieder noch nicht zu Ende definiert. Da sind noch ein paar offene Fragen. Aber grundsätzlich ist es so, stell dir vor, du hast jetzt ein Quartier, auf dem, da sind wieder 10 Gebäude, aber nur 5 macht das Sinn, weil auf den anderen da ist ein Baum oder fällt Schatten oder ich weiß es nicht. Jetzt bist du in der Situation, wo du halt diese Gebäude, die in dem Zusammenhang miteinander stehen, vom gleichen Besitzer und eben so eine Art Ensemble darstellen, kannst du den Solarstrom vom einen Gebäude auch bilanzieren an den Verbrauchern im anderen. Mhm. Das heißt, es ist dann fast mehr so eine Mieterstrom-Community, egal wo jetzt der PV-Strom gerade herkommt und wer den gerade bezieht.
Ja, okay. Ja, weil das geht ja so ein bisschen auch in diese Quartiersentwicklung, von denen alle immer, also 10 Jahren hörst du irgendwie, das Quartiere und dann intelligent und dann machen die Peer-to-Peer und die machen PV-Mieterstrom und die machen irgendwie, haben dann noch, keine Ahnung, irgendwie so zentral noch irgendwie so Netzmanagement-Tools da, die das alles ausbaldowern und dann sind die einmal autark und können mit anderen Quartieren dann sozusagen Zwischenquartieren das machen, aber mein Gott, ich meine, es kommt vielleicht alles ein bisschen spät, aber es geht schon so ein bisschen in die richtige Richtung, oder? Also vielleicht auch zu langsam alles so, ne, wenn man sich die Reduktionsziele klimamäßig so anguckt, aber
also, ja, du hast es. Ich finde das auch alles super cool. Und in unserem Team, wir haben natürlich alles irgendwie Ingenieure, Energiemodellierer, finden auch alle total geil, diese ganzen Geschichten. Aber am Ende geht es für uns um Wirkung heute und in den nächsten paar Jahren. Und da ist unser Fokus darauf, zu skalieren und zu versuchen, soweit es geht, es einfach zu halten. Deshalb, klar, finden wir auch alles cool nachher irgendwie.
Ja, du willst da nicht so die abgefahrenen Peer-to-Peer um die Ecke-Lieferung, sondern einfach so. Einfach von der Stange und sozusagen.
Genau. Weil sonst sieht auch der Kunde vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und dann sagst du, und wir könnten auch das machen und dann können wir auch das machen. Dann macht der Kunde halt gar nichts. Und wir sagen halt, komm, gib uns deine 5000 Hausnummern. Wir machen einen Satellitenscan. Wir machen dir eine automatisierte Vorqualifikation der Gebäude. Und dann lass uns doch mal jetzt irgendwie 100 pro Jahr hinsetzen.
Ja.
Das ist so der Anspruch. Und da gibt es Kunden, die sind schon da. Und da gibt es Kunden, sag mal, da ist einfach noch. Sind eher noch so dieser Pilotierungsdenke.
Okay, und dieses Thema, ihr habt das jetzt auch nochmal gekoppelt mit diesem E-Mobilitätsding, was ja auch ordentlich gepusht wird, das spielt euch auch nochmal in die Karten. Wie ist die Kombination da zu sehen? Das heißt, gut, ich habe Mieterstrom, Mieter und die haben, wollen dann auch einfach Ladesäulen haben in diesen Wohneinheiten. Ist das auch? Das hört sich jetzt wieder auch ein bisschen schickimicki an. Ne? Also sozusagen, wollen die Plattenleute auch Ladesäulen haben? Ist das einfach, macht man das einfach jetzt auch mit, weil es einfach so gepusht wird? Aber hat es auch so einen großen Skalierungseffekt?
Ja, also ich höre da genau diese Zweifel und auch, dass du mir da auch zu Recht irgendwie so ein bisschen spiegelst. Also es passt nicht ganz zu dem, was ich vorher sage. Aber wir haben Add-on, wir haben für uns definiert, dass wir sagen, wir können Mieterstrom, Smart Meter basiert.
Ja.
Aber unsere Software-Plattform ist kompatibel, sodass wir in Summe zusammen mit Partnern über eine Datenschnittstelle Vermietern alle für sie relevanten Energieservices gekoppelt anbieten können. Mhm. Die relevanten Energieservices sind eigentlich Abrechnen von Wärme, Wasser, Mieterstrom und E-Mobilität. Und E-Mobilität ist tatsächlich ein Thema, wo ich bei dir bin. Ich glaube, dass heute schon Mieter das pushen, insbesondere da, wo wir auch teilweise unterwegs sind, ist noch die Ausnahme. Mhm. Aber das ist für Vermieter auch wichtig, dass sie da eine Antwort haben, eine Lösung haben. Ja, und wenn wir irgendwo Mieterstrom machen, dann sagen sie, komm, lasst uns doch Ladesäulen gleich mitmachen.
Ja.
ein bisschen vorausschauend, finde ich auch super. Und deshalb haben wir zum Beispiel jetzt GP Joule als einen Partner und da werden weitere hinzukommen, die wir dann einfach mit rein. Und wenn du die Elektrik eh anfasst, dann macht das einfach Sinn.
Ja.
Im Neubau, in unseren ganzen Neubauprojekten, wir machen viel so KfW 40 Plus Häuser, da ist das jetzt seit jetzt wirklich ein paar Monaten Standard. Also jeder Vermieter, jeder Bauherr, der so ein Ding baut, möchte da im Neubau da irgendwie eine Ladesäule anbinden.
Aber man muss halt auch in den Bestand rein, oder? Weil nur so mit Neubau Absolut. Kommt man nicht klar, ne?
Absolut.
Also genau. Ich meine, bei mir ist das Beispiel, ich bin auch in Köln und wir wohnen hier in so einem Altbau. So, das hat jemand dann geerbt, hat dann einfach 4 Parteien. Gut, da ist dann einfach auch schon die Flurrenovierung einfach ein Riesenakt. So stelle ich mir auch langwierig vor, bis da mal der Schlüssel fällt. Wahrscheinlich kann ich noch froh sein, das wird wahrscheinlich erst die nächste Generation dann angehen. Die werden aber auch wahrscheinlich die Mieten dann so anheben, dass ich mir das hier nicht mehr leisten kann. Aber so, hast du noch ein Gefühl, wie groß der Markt ist von diesen kleineren Einheiten? Also wenn du jetzt nochmal, du hast diese großen weg dann, aber so, ja, gibt's viele, die auch so, ich habe 4 Wohnungen, 5 Wohnungen und...
Ja, klar. Ganz viele.
Ja, ne?
Das sind sozusagen diese privaten Vermieter und die sind am Ende der Großteil. Also ich sag mal, ich will jetzt nicht mit irgendwie halb fundierten Zahlen um mich werfen, aber ich sag mal, diese Großvermieter, gerade die Top 100, die haben vielleicht in Summe, lass 2 Millionen Wohnungen sein oder so.
Ja. Wie viele Wohnungen gibt's?
Also ungefähr die Hälfte der Haushalte in Deutschland, also an die 20 okay. Millionen wohnen in Mehrparteien. Da sind natürlich auch viele WEGs bei, aber...
Ja.
Da ist ganz viel Privatvermieter, auch Altbau hier, Häuserzeilen. Das ist noch ein langer Weg, weil erstens Riesenakquiseaufwand, also den Kunden zu überzeugen, zu informieren, zu gewinnen. Ich sag mal, teilweise auch Vermieter, die vielleicht schon im Rentenalter sind, sagen, warum soll ich mich jetzt hier irgendwie mit irgendwie, wer ist überhaupt ein 100? Was wollt ihr? Und dann für 4 Wohnungen und dann im Zweifelsfall noch irgendwie hohes Haus, marodes Dach, da wird es einfach eng. Und da ist halt meine Hoffnung tatsächlich, also natürlich kann man damit Förderung um sich schmeißen, man kann aber auch einfach wesentlich rigidere Sanierungsauflagen machen. Ich glaube, das geht nur über Sanierung. Das heißt, du musst eigentlich dafür sorgen, dass kein Dach mehr saniert wird, ohne dass eine PV-Anlage mit draufkommt.
Ja, klar. Helfen diese Balkonkraftwerke, kann das, oder sind die einfach zu klein? Weißt du, diese Sachen, die man sich vor seinem Balkon hängt, das sind ja auch so Ansätze, um zu versuchen, ja gut, dann brauchst du halt nicht immer ein Dach, aber jeder kann vielleicht schon mal so seinen Balkon mit so Dingern beglücken, aber wahrscheinlich von der Größenordnung nicht geeignet für Mieterstrom, oder? Da kommt man ja selber kaum klar für sich in einem Eigenverbrauch.
Ja, ich finde es total cool, auch als Statement. Wir haben uns das auch angeguckt mal 2018. Für uns, wir fanden das schwierig, weil wir einfach, also zum einen, da kriegst du einfach schnell Ärger als Mieter auch mit deinem Vermieter. Also eigentlich fanden wir es cool, weil du könntest dann direkt an den Mieter rangehen und sagst dem Mieter, komm, nimm dein Modul, hängst du nach vorne, aber du darfst halt nichts an die Außenfassade hängen ohne schriftliche Zustimmung. Und ich gehe mal davon aus, dass 90% aller Vermieter sagen, häng auf keinen Fall ein Solarmodul
an
deine Fassade und steckst Strom ein. Also einfach schwierig und wurde auch tatsächlich auch hier wieder durch Regulierung sehr teuer gemacht, weil dann brauchst du so einen dicken Schüko-Stecker und all so Geschichten. Von daher, coole Idee, leider, glaube ich, in der deutschen Bürokratie wenig Skalierungspotenzial.
Und wer macht das denn eigentlich noch, dieses Geschäft, was ihr macht? Seid ihr jetzt da allein auf weiter Flur oder wer macht das noch so? Wie ist euer Wettbewerbsumfeld so? Wer tummelt sich da und versucht das ähnlich zu machen wie ihr oder ein bisschen anders?
Also es gibt auch ein paar Klassiker und ich glaube, es kommt schon auch nochmal Bewegung rein. In Summe ist aber noch relativ wenig Wettbewerb. Es gibt halt diese, ich sag mal, diese Komplett-Service-Anbieter. Da gibt es irgendwie auch den Polarstern, hast du genannt, Solarimo.
Aber ihr doch auch, oder? Also ich nehme euch jetzt auch komplett, genau.
Ja, genau, aber da komme ich gleich zu. Ja. Und Stück weit auch Naturstrom, ein bisschen mehr so auf diesem Quartiersthemen. Also gibt es ein paar, es gibt sicherlich auch das eine oder andere Stadtwerk, also Mainova ist zum Beispiel, die schon sehr viel gemacht haben. Aber die meisten Stadtwerke haben noch relativ wenig gemacht. Das ist mal so der Markt der Komplettanbieter. Bei uns ist tatsächlich so, dass wir, weil wir eine ziemlich starke Softwarebasis haben und so sehr standardisierte Prozesse, haben wir zunehmend angefangen, das Ganze auch dienstleistend für Dritte zu machen. So haben wir eigentlich nicht gestartet, aber mittlerweile haben wir eben große Stadtwerke, Energiedienstleister, Wärmecontracting-Firmen, die Mieterstrom selber anbieten unter ihrem Namen, aber zurückgreifen auf unser Smart Metering, unsere Software und unsere Prozessunterstützung.
Und wie könnt ihr euch helfen warum braucht ihr die jetzt unbedingt? Könnt ihr euch da jetzt helfen beim Skalieren? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also am Ende ist schon so, gerade in der Immobilienbranche, es gibt die Großen, die gehen einfach strikt nach, ich brauche jetzt hier einen Partner und suchen sich das aus, was für sie am besten passt. Ja. Aber je weiter du, sag ich mal, nach unten gehst, gibt es schon auch viele, die sagen, okay, meine bestehende Bindung mit meinem Messdienstleister oder mit meinem Contracting-Partner für BAKWs, mit denen will ich das machen, die frage ich. Oder ich frage mein Stadtwerk, weil ich will nur mit meinem Stadtwerk arbeiten. Die gibt es einfach und die machen schon einen großen Teil des Marktes aus. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, viele dieser Energiedienstleister haben einfach auch große Stärken, zum Beispiel im Projektieren. Also die können schon super Heizanlagen projektieren und PV, das können die dann irgendwie auch gut. Und da ist so ein bisschen die Frage, für uns eine attraktive Möglichkeit, ein bisschen später einzusteigen. Dann kriegen wir im Prinzip noch die Info, hier kommen die 5 Anlagen, die gehen jetzt live und wir können dann die Zähler installieren und das Ganze anbinden. Und von daher, in diesem Markt, also diesem Dienstleistungsmarkt, gibt es ziemlich wenig Wettbewerb. Es gibt eine Softwarefirma, die sich Ampeers nennt, die, sag ich mal, auf dieser reinen Softwarelösungsseite auch ein Angebot haben. Aber gerade so dieses White-Label-Geschäftsprozess, Outsourcing. Ja. Da ist der Markt dünn und da merken wir einfach, dass wir eine gute Position haben.
Mir fällt gerade ein, macht es eigentlich für euch auch Sinn, dass ihr einfach nur PV aufs Dach macht? Also wenn du sagst, manchmal haben die jetzt keinen Bock, Zählertechnik auszutauschen, dass ihr auch nur diesen, das ist ja kein Mieterstrom, ist einfach nur PV. Macht ihr das Geschäft auch, dass ihr sagt, wir machen schon mal PV drauf? Oder ist das dann eher schon, machen das dann andere?
Also wenn du jetzt rein den CO2-Effekt willst von der PV-Anlage, also dass du sagst, ich baue mich drauf und produziere dadurch sauberen Strom, das ist nicht so unser Thema, dann kannst du eigentlich direkt mit dem Installateur arbeiten. Aber das ist auch, also erstens ist das wirtschaftlich nicht so attraktiv, weil die Einspeisevergütungen sind total niedrig. Mhm. Also attraktiv wird es wirklich, wenn es an die Mieter geht und die für diesen Strom bezahlen.
Genau.
Und insofern ist das eben unser Schwerpunkt und die meisten Immobilienunternehmer wollen ja nicht nur CO2 sparen, sondern auch wirtschaften und auch sich gegenüber ihren Mietern positionieren.
Ah, okay.
Und von daher ist unser Fokus auf jeden Fall auf Mieterstrom.
Okay. Und dann, gut, gibt es diese Stadtwerke? Ich komme aus der Stadtwerke-Ecke, deswegen stelle ich immer diese Fragen. Mhm. Wie würde sich das jetzt gestalten? Ich bin da jetzt so ein irgend so ein normal großes Stadtwerk, habe eben eine Stadt mit 100 oder 150.000 Einwohnern und möchte das jetzt, also ich habe auch ein Beispiel im Kopf, die haben schon 1-2 selber gemacht und haben da so Erfahrungen gesammelt. Wenn die jetzt vielleicht überlegen, ja gut, jetzt haben wir es verstanden, jetzt wissen wir, was es bedeutet, aber wir kriegen es jetzt nicht so richtig auf die Straße. Wie könnten die jetzt mit euch zusammenarbeiten?
Mhm. Genau, also die würden, also im Idealfall haben die auch eine ganz konkrete Nachfrage. Ich sage mal zum Beispiel, sagen wir, die kommunale Wohnungsgesellschaft in der Stadt hat jetzt gesagt, wir müssen jetzt bis 2035 klimaneutral werden und wollen jetzt unsere Gebäude mit PV und Mieterstrom ausstatten. Und dann könnten die sagen, ich will das als Stadtwerk XY anbieten. Ich will da irgendwie meinen Stempel drauf haben. Ich will auch die Umsätze, ich will die Mieterstromverträge mit den Mietern haben. Mhm. Aber ich habe das Smart Metering-Thema noch nicht im Griff. In meinem Standard, ich sag mal SAP oder Schleupen oder was auch immer, Abrechnungssystem, habe ich bisher jetzt keine Erfahrung, wie man Mieterstrom abwickelt. Ich habe keine App für die Mieter und so weiter. Dann würden wir sagen, kein Problem. Du kannst bei uns Kunde werden in unserer sogenannten Mieterstrom-Aktivlösung. Das wird man jetzt auf unserer neuen Webseite auch so sehen. Mhm. Das heißt, du bist selber aktiver Mieterstromanbieter und wir helfen dir dabei. Mhm. Und dann haben wir verschiedene, ich sag mal, Leistungskomponenten, aus denen du dir ein Paket zusammenstellen kannst. Klassischerweise würde das heißen, du generierst die Anfragen und Aufträge aus deiner lokalen Wohnungswirtschaft. Entweder nimmst du einen unserer PV-Partner oder hast vielleicht eigene bei dir vor Ort, mit denen du dann wirklich auch die Projektierungsphase machst. Also das Stadtwerk stellt dann in der Regel auch die PV-Anlage, nutzt das vielleicht auch als Investitionschance und gibst uns Bescheid, hier und hier und hier und hier auf den Gebäuden machen wir Mieterstrom. Und wir können dann im Minimalpaket helfen, sage ich mal, mit Smart Metering, Abrechnung und Apps für den Mieter und den Verwalter, können aber tatsächlich sogar die energiewirtschaftliche Abwicklung innerhalb der Gebäude übernehmen und sogar auch die Mieteranmeldung. Das heißt, im vollumfänglichen Paket hast du wirklich das komplett an uns ausgelagert. Wir sprechen deinem Auftrag die Mieter an, in Zusammenarbeit mit dem Vermieter. Die melden sich über unser CRM-System an. Die werden bei uns abgerechnet. Die Zähler werden über uns bereitgestellt. Das ist wirklich... Fertiges Paket wird da reingeschoben. Und du kannst quasi nach 3 Monaten Onboarding-Phase mit uns oder sogar 8 Wochen, wenn es schnell gehen muss, bist du Mieterstrom-ready.
Und ja, verstehe ich. Also die Kundenbeziehung bleibt dann zwischen Stadtwerk und Kunde bestehen sozusagen. Genau. Wie ist das mit dem Smart-Meter-Gedöns? Die haben ja jetzt den Rollout, jetzt sind das ja kleinere Einheiten, da ist der Rollout ja dann nicht verpflichtend. Was baut ihr dann da eigentlich ein? Und wie ist das nochmal mit diesem Netzbetreiber, Messstellen, Betriebs
Kram. Ja, super Thema. Mhm. Natürlich haben da Stadtwerke, die einen eigenen Netzbetreiber haben und da auch sich entschieden haben, eben weiterhin auch Messstellenbetreiber, grundzuständiger zu sein, ja, vielleicht sogar wettbewerblicher. Mhm. Die sollten ja erstmal eine eigene Smart-Meter-Lösung haben, aber die wenigsten sind da jetzt schon so in einem Punkt, wo das irgendwie, sag ich mal, schon im Rollout ist.
Die meisten warten immer noch auf die ersten Dinger und auf irgendwelche Freigaben und so.
Genau.
Und das ist ja immer noch über 6.000 Kilowattstunden. Das ist ja sozusagen im Scope, ne?
Und dann Smart Metering in so einer sogenannten Kundenanlage, also in einem Objekt, wo du so eine PV-Anlage hast und sozusagen das Ganze zu einer Consumer-Community machst, ist nochmal wesentlich komplexer. Ja. Also du musst dann das ummelden als Kundenanlage und so weiter. Deshalb kommt das in der Regel über uns mit, selbst wenn das der Kunde als Stadtwerk, man denken würde, die können das.
Ja.
Wir stellen aber, machen meistens zur Verabredung zu sagen, okay, lass uns in 2, 3 Jahren anschauen und wenn ihr dann ready seid, könnt ihr den Smart Metering Teil von euch aus bereitstellen und wir zapfen einfach eure Daten an. Mhm. Auch kein Problem. Aber heute bringen wir das mit und tatsächlich, ich sag mal, unser Standardpartner, kann ich auch nennen, ist da DiscoverG, kennt man ja, mit denen wir sehr gut eingespielt sind und tatsächlich da in einer Generalunternehmerlogik die Leistung von denen mitbringen und tatsächlich selber das Projektmanagement auch, weil es ist was anderes, sag ich mal, das direkt zu beauftragen, als wenn wir das sozusagen integriert mitbringen. Mhm. Und dann hast du ein Gateway im Haus. Aktuell arbeiten wir ausschließlich mit dem DiscoverG Gateway dann. Künftig brauchen wir tatsächlich leider dann eben 2 Gateways, weil du brauchst einmal dieses offizielle für den PV-Zähler und 1, 2 andere Zähler und die ganzen Mieter hängen dann an einem anderen Gateway weiterhin DiscoverG, was einfach, sag mal, eine höhere Frequenz hat, womit wir die App besser bespielen können. Und für diese Zähler, diese großen Zähler, die in die Markterklärung reinfallen, also die eben pflichtig sind, für die haben wir dann dieses zertifizierte Ding.
Ach so, das ist aber jetzt dann quasi so ein Ergebnis dieser Regulierung, dass du da wieder 2 Gateways hast, ja.
Also das Schräge ist ja, dass diese zertifizierten Gateways, zumindest jetzt die erste Welle, nur 5 Geräte überhaupt anbinden können.
Ja, und ihr braucht aber?
Ja, wenn du jetzt ein Haus hast mit, sagen wir mal, 10 Mietern und da hast du irgendwie 15 Zähler. Ja. Das heißt, da müsstest du 3 von diesen Gateways installieren. Das ist total schräg. Mhm. Wirklich Musterbeispiel für einen wirklich schwierigen Lobby- und Regulierungsprozess. Und da kann man nur hoffen, dass mit den Updates dieser Markterklärung sich das zunehmend verbessert. Und natürlich macht es eigentlich Sinn, ein Gateway für alles, für alle Zähler, für die Wärmezähler, für die Wasserzähler. Das ist eigentlich ja das Zielmodell.
Aber die schmeißen euch jetzt, können euch nicht rausschmeißen jetzt, weil ich hatte auch mal so eine Diskussion mitbekommen, dass sie sagen, ja, das ist der Single Point of Contact, ne? Da gibt es keinen anderen mehr. Die könnt ihr abbauen, eure anderen Boxen, die ihr jetzt da alle verbaut habt. Auch so andere Anbieter, die da irgendwie Energiemanagement-Kram machen wollen.
Du hast einen Bestandsschutz und der greift auch. Aber klar, in dem Moment, wo sozusagen die Markterklärung, die sollte jetzt ja eigentlich, wir haben jetzt Anfang Februar, die sollte eigentlich am 31. Januar kommen.
Was ist das nochmal, diese Markterklärung?
Ja, das... Also das Bundesamt für Informationssicherheit und alle daran beteiligten Parteien, genau, die haben dann so ein, die machen dann quasi ein Update dessen, was jetzt in den Rollout reinfällt, also was jetzt quasi dieser Pflicht auch unterliegt.
Ja.
Und zum Beispiel bei Mieterstromanlagen, also die PV-Zähler sollten ja eigentlich sogar nach dem neuen EEG sogar bis runter auf 1 Kilowatt-Peak dann irgendwie dazugehören. Das hat man jetzt wieder leicht angepasst. Ja. Aber im Prinzip hat man jetzt erwartet, dass Mieterstromanlagen jetzt quasi zwar mieterpflichtig werden. Mhm. Und dann müsste man halt für diesen Summenzähler, also den Zähler am Netzanschluss und für den PV-Zähler ein integriertes Messsystem haben. Aber die Zähler der Mieter, die da quasi hinterliegen, da gibt es wiederum keine Spezifizierung für.
Okay. Mhm. Ja. Mir fällt gerade ein, wie ist das eigentlich in anderen Ländern hier, so Europa? Habt ihr da auch schon mal hingeguckt, habt gesagt, geht das da nicht irgendwie einfacher? Oder gibt es Mieterstrom in Europa auch so? Oder weil die Smart-Mieter-Thema haben ja andere Länder schon abgehakt, ne? Ja. Du sagst, aber...
Also super spannendes Thema. Wir sind dran. Wir haben tatsächlich klaren Anspruch, kein deutsches Unternehmen zu bleiben, sondern wir wollen auch ein europäisches Unternehmen sein. Wir denken da schon irgendwie auch groß. Also,
der muss aber 100 dann irgendwann machen.
Ne? Ja, mal gucken, wobei hier.
Ich bin schon gesichert.
Ja, Sonnen oder es gibt ja immer wieder so deutsche Namen, die auch ganz gut funktionieren. Ja,
stimmt.
Mhm. Aber stimmt schon. Nein, Es gibt, sag mal so, ist es einfacher? Die Antwort ist jein, weil Smart Meter-mäßig haben Länder wie jetzt irgendwie Spanien oder Schweden oder so haben schon die Dinger. Die Regulierung wiederum, diesen Solarstrom dann in Mehrparteienhäusern zu verteilen, die ist in vielen Ländern noch gar nicht da. Und es gibt aber Länder tatsächlich eben, wo das jetzt geregelt ist und teilweise einfacher gemacht ist.
Okay.
Insofern, ja, gibt es spannende Länder und wir glauben, dass das ein europäisches Thema wird.
Ja, ich meine, weil Mieter, das ist ja nicht kein deutsches Ding und gut.
Das stimmt, wobei tatsächlich, also das ist interessant, das lernt man ja dann auch, wenn vielleicht, viele wissen es vielleicht auch, aber wir sind wirklich ein Mieterland. Also bei uns haben erstaunlich wenige Leute Wohneigentum.
Ach so.
Und wenn du in Italien bist, in Frankreich bist, in Spanien bist, haben
alles Eigentum.
70% Eigentum. Und sind mal 25-30% nur Mieter.
Wenn ihr das alles so machen wollt, fällt mir jetzt auch so gerade ein, ihr seid schon ein großes Team jetzt. Wie viele Leute seid ihr, die da unterwegs seid bei 100?
Im Moment? Wir sind circa 30 Leute.
Ja.
Wir haben auch ein bisschen Teilzeit und so dabei, weil wir auch versuchen, das einfach für Leute möglich zu machen, die als Eltern oder weil sie noch andere Dinge machen, vielleicht 80% oder 60 machen. Insofern sind das nicht alles Vollzeitkräfte. Aber wir sind schon 30,
ja. Weil wenn ihr dann da so projektieren auch müsst, ihr müsst auch raus, ihr müsst ja dann irgendwo hin. Also ihr habt ihr auch so eine Region, oder nicht? Ist das nicht so? Also wenn ihr jetzt da irgendwie Stadtwerke Neumünster, meine Heimatstadt, wenn ihr jetzt Mieterstrom machen wollen, müsst ihr dann da irgendwie hin, wenn die dann, also... Oder
also operativ müssen wir da nicht hin. Mhm. Wir haben wirklich einen komplett quasi zentralisierten, standardisierten Prozessablauf, was sicherlich auch eine große Stärke ist von dem, was wir machen, auch im Sinne der Kosten. Ich sag mal, vertrieblich, vor Corona wären wir da sicherlich hingefahren. Mhm. Vielleicht kommt das auch wieder, mache ich auch hin und wieder mal gerne. Mhm. Im Moment läuft das tatsächlich auch komplett videobasiert, so wie wir jetzt reden. Wir haben ein Operations-Team in der Zentrale, beziehungsweise jetzt im Homeoffice. Und wir haben dann regionale und überregionale Partner. Das heißt, die Erstqualifikation von Gebäuden machen wir komplett software- und datenbasiert, über Satellitendaten, über Tools. Das heißt, da reicht uns die Hausnummer und 2-3 Infos.
Mhm.
Und wenn es dann ans Eingemachte geht und wir nach dem ersten Telefonat mit dem technischen Ansprechpartner von der Immobiliengesellschaft merken, diese 3 Siedlungen, die müsste man sich mal angucken, dann haben wir tatsächlich über Standardverträge Fachpartner, die mit unserer Begehungs-App innerhalb von wenigen Tagen vor Ort eine Begehung machen, das in die App eintragen, die Daten laufen zu uns und wir können auf der Basis genau sagen, geht das Gebäude, geht das nicht, was muss da passieren. Okay. Also das heißt, das haben wir wirklich total zentralisiert. Flächenpartner für eben diese Begehung. PV kommt teilweise über unsere Partner, teilweise mittlerweile über die Vermieter selber.
Und ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass man, das ist ja wie so, wenn man so ein Haus baut, dass man da, jetzt muss ja auch mal irgendwann mal hin, aufs Dach oder in den Keller, ne? Also, dass man so komplett remote sozusagen macht und irgendwann produzieren die ihren Strom, aber es geht, ja? Ja,
es geht um die Skalierbarkeit. Wir haben jetzt 200 Hausnummern, mittlerweile mehr, an die Plattform angebunden.
Mhm.
Letztes Jahr, also wir im Juni 19 waren das irgendwie noch 10. Also das sind jetzt irgendwie, ich glaube, 190 Hausnummern in den letzten 16, 18 Monaten.
Mhm.
Da waren wir in Einzelfällen mal da, mal vielleicht auch für ein Pressefoto oder einfach auch mal irgendwie sich zu treffen.
Aber nicht essentiell für die...
Eins war mal auch hands-on, um irgendwie kurzfristig zu helfen, weil irgendwie ein Handwerker ausfällt, aber das ist die absolute Ausnahme.
Okay, und jetzt, Neumünster ist jetzt im Norden. Ich überlege nochmal gerade, geht das jetzt nur so... Umso weiter man im Norden geht, rechnet sich da immer beschissener wegen der PV-Ausbeute und musst du irgendwann dann doch ein Windrad daneben stellen? Oder
also du hast immer, eigentlich hast du zwei Hebel. Das eine ist in der Tat die Solarstromausbeute, das andere ist aber tatsächlich auch das ganze Strompreisgefüge. Das heißt, zum Beispiel, wenn ihr sagt Schleswig-Holstein oder überhaupt auch Ostdeutschland, hast du teilweise absurd hohe Netzentgelte. Ne, irgendwie 8-9 Cent die Kilowattstunde. Das heißt, jede Kilowattstunde, die du im Gebäude produzierst, da sparst du dir dann auf einmal 8-9-10 Cent Netzentgelt. Das heißt, auch wenn da nicht so viel Sonnenstrom produziert wird, jede einzelne Kilowattstunde ist mal deutlich mehr wert. Deshalb musst du immer gucken, Produktion, aber auch, wie wird das Verhältnis von Produktion und Abnahme sein und was ist das Strompreisniveau? Und das machen wir sozusagen komplett automatisiert. Du gibst uns eine Hausnummer, zieht sich ein Satellitenbild, das kommt in unser Modul, der weiß für die Region, ist das der Preis, wird die Produktionskurve der Anlage sein, die wird so groß sein, da sind 10 Mieter drin, davon werden so viel mitmachen und dann hat der am Ende ein Business Case gebaut.
Mhm. Was habt ihr da jetzt gebaut für eine Software eigentlich? Das ist wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine, ja, aus was für Modulen besteht das jetzt eigentlich? Ich versuche mir gerade vorzustellen, was ihr da abbauen müssen oder was das jetzt für ein Ding ist.
Also ich sag mal, ganz grob hast du im Prinzip im Kern ein Backend, was über Datenschnittstellen verschiedenste Smart Meter oder auch Submeter Partner anbinden kann. Jetzt sagen wir mal DiscoverG, was halt Cloud to Cloud sich diese Daten zieht.
Also ihr seid auch im Datenstrom mit drin quasi?
Genau, also wir ziehen das nicht direkt aus dem Gebäude, aus dem Gateway, sondern das Gateway gehört dann meinetwegen dem Partner DiscoverG. Ja. Das läuft bei denen in deren Backend und von da ziehen wir die Daten. Und im Kern haben wir einfach ein Backend, was diese Daten automatisiert verarbeitet, Abrechnung produziert, also den einzelnen Verbrauchern zuordnet, Abrechnung produziert, Abgrenzung macht. Also mit diesen Zählerständen letztlich alle möglichen Services macht, Eigenverbrauchsquote, CO2-Einsparung,
all das. Ihr müsst dann ja bei jedem Mieter drin haben eigentlich. Ihr müsst ja eine komplette, wenn
Vonovia quasi... Digitaler Zwilling sozusagen.
Ja, genau, oder? Von dem,
Genau, also beauftragte Gebäude werden bei uns angelegt. Ja, wir haben sozusagen so eine Art Interface. Es gibt auch Kunden, mit denen das per Schnittstelle, zum Beispiel deren SAP-System läuft. Aber ich sage mal, im Normalfall legen wir dann neue Aufträge, neue Gebäude als digitale Zwillinge in unserem System an. Ne? Ist die Adresse, Wohneinheiten. Und dann, wenn sich Mieter anmelden, dann läuft das in das CRM bei uns rein. Und dann vom CRM läuft das quasi dieses Backend-System. Und wir haben so eine Architektur, wir haben CRM-Systeme, wir haben Workflow-Maschinen, wo halt Prozesse alle standardisiert abgelegt sind, sodass alle im Team möglichst effizient auch arbeiten, ne? Sowohl im Vertrieb wie auch in der Operations. Also wir ja wirklich fest vorgelegte Prozesse durchlaufen. Wir können sehen, wie lange dauern die Prozesse, wie lange hängen wir, wo ist das Gebäude fertig, wann ist der Termin. Da verwenden wir auch teilweise, ich sag mal, nicht eigene Tools. CRM brauchen wir nicht selber bauen, macht keinen Sinn. Aber dahinter steht halt wirklich unser System des Energiedaten, Mieterstrom-Energiedatenmanagers, Abrechners und so weiter.
Das ist ja schon nicht unterkomplex, dann so ein Ding zu bauen, oder? Ich kann mir vorstellen, dass ihr da...
Das reift wie so ein Wein.
Ja, und, cool.
Genau. Und was dann halt ganz wichtig ist, dass wir tatsächlich vorgeschaltet haben, dieses Modellierungstool haben, was teilweise ehrlicherweise noch so ein bisschen, noch nicht alles jetzt voll im Backend drin ist, sondern teilweise sind das auch so, so relativ einfache Vertriebstools.
Was modellieren ihr damit?
Also genau halt diese Frage, also wir ziehen dann Satellitendaten, gucken, wie viel PV passt da drauf und dann zu gucken, wie wird das in Schleswig-Holstein, ich weiß nicht, aus deiner Stadt dann, mit den Sonnenstunden dort modelliert er dann die Produktion und den Verbrauch. Und
so. Das ist nur so ein bisschen separat. Aber das habt ihr alles from the scratch dann sozusagen programmiert, so auch mit dem, wie man es heute macht, Software as a Service, Amazon, TripTrap, irgendwie die gängigen
alles,
Sachen.
Genau. Also das ist alles so eine Microservice-Architektur, die wir da aufgebaut haben, nach modernsten Standards, auch Sicherheitsstandards und natürlich viele Sachen auch jetzt gerade so vorne Modellierung starten dann irgendwie halt irgendwann mal als Excel und werden dann bei entsprechendem Volumen an Anfragen und Angeboten dann den Code überführt, genau.
Okay, und ihr finanziert euch dann über so eine, also wenn ihr das selber macht, also ihr kriegt irgendwie so eine Servicegebühr, entweder von den Immobilienmenschen oder von euren White-Label-Partnern sozusagen, da gibt es dann so eine Kostenpreisstruktur, wo ihr irgendwie eine Dienstleistungsfee, woran ist die gekoppelt? Ist die oder wie ist die Mechanik da?
Also in diesem Aktivmodell, wo wir halt das dienstleistend machen, wo dann, sagen wir, die Immobiliengesellschaft oder eben das Stadtwerk oder so das Geld von den Mietern selbst einzieht für den Stromverbrauch, kriegen wir dann sozusagen eine monatliche Servicegebühr pro teilnehmende Mieter. Da gibt es ein, zwei Basisgebühren und dann kriegen wir quasi für jeden teilnehmenden Mieter kriegen wir einen Betrag X. Das hängt dann vom Umfang ab unseres Service. Also ganz klassisch eine Dienstleistungs- und Software-as-a-Service-Gebühr.
Okay.
Und haben am Anfang einen gewissen Onboarding-Aufwand, ne, diese Kunden bei uns abzubilden und so weiter. Also es ist ein ganz klassisches Modell, Einrichten des Accounts, des Auftraggebers und dann abwickeln. Und wir sind da beide in einem Boot, weil wir eben verdienen an den Mietern, die auch wirklich mitmachen. Und bei diesem Mieterstrom-Komfort, das ist das, wo wir eigentlich herkommen, dieses klassische Modell, da sind wir wirklich als 100 der Stromanbieter im Haus. Das heißt, da zahlen die Mieter uns die Stromgebühr, wir müssen die Umlagen abführen, geben dem Vermieter dann irgendwie seinen Teil von ab und der Rest bleibt bei uns. Also das ist eigentlich eine Art Marge auf den Strom. Insofern ist es nur die Frage, wer steht vorne als Vertragspartner gegenüber dem Mieter? der Auftraggeber oder wir. Und die andere Partei kriegt dann hintenrum einen Teil davon.
Wart ihr von Anfang an auch dann, seid ihr schon Energieversorger dann gewesen, relativ schnell? Oder war das ja auch nicht so und so mal eben gemacht, ne?
Ja, das ist richtig. Also wir haben das, das ist zum Beispiel so eine Sache, da hätten wir eigentlich ehrlicherweise im Nachgang wahrscheinlich ein bisschen schlanker fahren können. Wir sind tatsächlich, haben gesagt, okay, das muss eine integrierte Leistung sein, haben einen Energieversorger-Code bekommen, Marktkommunikation und so weiter. Also das ist so, das können wir, machen wir seit über 3 Jahren. Aber wir haben jetzt beispielsweise entschieden, dass oder gehen zunehmend dahin über das Thema Stromeinkauf zum Beispiel jetzt nicht mehr selber zu managen. Also ja. Gerade wenn du mit dem Stadtwerk jetzt zusammenarbeitest, dann kommt der Reststrom ja eh von denen.
Ja.
Also das ist so ein Thema, wo wir vielleicht ein bisschen zu weit gestartet sind und teilweise nochmal gesagt haben, im Sinne des Fokus in diesem ganzen Thema Stromeinkauf und Reststrom und irgendwie Energieversorger sein, machen wir eigentlich nur das Nötigste.
Okay. Ja, cool. Da verdient ihr euer Geld mit. Ihr müsst 30 Leute bezahlen. Was ist jetzt für euch Firma intern so der nächste Schritt, an dem ihr arbeitet? Jetzt hast du gesagt, jetzt erwartet ihr, dass sich das so ein bisschen entfesselt, dass der Druck steigt, dass ihr da euer skalierbares System irgendwie voll ausschöpfen könnt. Wo denkst du jetzt so als Unternehmer, als Gründer so hin? Was ist so dein Blick? Sagst du, ich muss am Produkt noch viel machen, an der Technologie, oder ist es eigentlich okay? Oder musst du mehr über Partnering nachdenken? Was ist so deine Stoßrichtung im Moment oder dein, wo du mit morgens aufwachst, wo du denkst, ja, da muss ich ran?
Also es ist sicherlich ein anspruchsvolles Geschäft und Geschäftsmodell. Insofern gibt es da immer wieder oder mehrere Themen, aber wir sind jetzt am Punkt, wo wir sagen, dass wir, auch wenn es immer wieder natürlich noch Herausforderungen, Schwierigkeiten im Ablauf gibt, grundsätzlich eine starke Prozesslogik haben und auch eine wirklich stark funktionierende Software. Und insofern ist ein Fokuspunkt, jetzt so viel Volumen wie möglich da drauf zu bringen.
Ja, wie macht man das?
Das macht man, indem man einfach wirklich zum einen mit den bestehenden Immobilienunternehmen ambitionierte Roadmaps aufsetzt und zum anderen eben aber auch jetzt wirklich in dieser Zeit mit dem neuen EEG, mit CO2 einfach wesentlich mehr Immobilienkunden als Neukunden gewinnt und dann auch onboardet. Also das ist der klare Fokus für 21. Auf der Produktseite haben wir eher diesen Fokus jetzt von, ich sag mal, der Kern, der funktioniert, ja, der ist etabliert, hinzukommen zu wirklich nochmal einen deutlich größeren Mehrwert auch für die Immobilienunternehmen zu erzeugen. Durch diese stärkere Verzahnung mit E-Mobilitätsanbietern, mit Messdienstleistern, dass man sagt, okay, in der App von 100 sehe ich nicht nur meinen Mieterstrom, sondern ich sehe dann auch meine Wärme-Wasser-Verbräuche. Da haben wir zum Beispiel mit Minol schon eine Partnerschaft beschlossen, werden dann quasi in der Lage sein, dass die Mieter aus einer Hand ihre gesamten Energieverbräuche sehen. Also das sind so Entwicklungsthemen auf der Software-Seite. Ist in dieser Slack-Ansatz einfach eine sehr hohe Kompatibilität zu haben mit den Dingen links und rechts, um möglichst großen Mehrwert zu erzeugen. Das ist so die andere Seite.
Also so, dass man irgendwie sagt, ja, keine Ahnung, dass man über so APIs das schnell anbinden kann, so als Nutzer. Ne? Du hast hier noch, keine Ahnung, das Energiemanagementsystem X oder du hast irgendwie noch, weiß ich, Smart Home Sachen auch, oder ist da
weniger? Also der Fokus ist wirklich super klar auf den, was die Vermieter so als Kernschmerzpunkte haben, und das ist echt dieses Thema Wärme-Wasser-Abrechnung, wo einfach auch sehr viel jetzt passiert in Richtung Digitalisierung, weil du musst weg von diesem, einer läuft da vorbei und holt sich diese Zählerstände hin zu eben fernausgelesen. Und da arbeiten wir eben vor allem mit Minol, wir arbeiten aber auch mit Kugo und Meter. Also wir haben da echt ein gutes Netzwerk. Und das zweite Thema ist E-Mobilität. Also wir fokussieren uns so sehr stark auf diese Themen. Ich sage mal, Smart Home, Energiemanagement sind aus unserer Sicht dann im Moment leider noch stärker nice to haves. Was wir aber eben in der Tat auch immer wieder haben, sind diese Quartiers-Apps. Also zum Beispiel, Animus ist ein Beispiel, mit dem wir eben auch partnern. Das sind immer mehr Immobilienunternehmen, Verwalter, haben so eine App, die dann wirklich jeder Mieter hat, wo der sagen kann, ey, meine Heizung ist kaputt, oder irgendwie, wo der sogar vielleicht, da gibt es vielleicht noch so eine Postbox vor der Haustür, kriegt er dann eine Nachricht. Und mit denen verknüpfen wir uns dann, zumindest dort, wo wir Großaufträge haben, also zum Beispiel mit Animus werden wir zusammen für Interboden in Düsseldorf ein Riesenquartier umsetzen mit PV-Mieterstrom. Und dann werden die Mieter dort über die Animus-App alle Services von 100 direkt integriert in der App dort nutzen können. Stromabrechnung und so weiter.
Ja, cool, Ernesto. Ich glaube, ich habe alle Fragen gestellt. alle, die ich mir aufgeschrieben habe und alle, die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Ja, ich hatte jetzt noch so auf der Zunge das Thema, wenn ihr mit Stadtwerk zusammenarbeitet, was sind so die häufigsten Absagegründe oder die ihr da bekommt, wenn ihr mit denen redet? Wir hatten im Vorgespräch gesagt, dass auch die Politik natürlich jetzt zunehmend mehr Druck macht, wo auch mehr Grüne sozusagen reinkommen. Aber was sind so was ist das Top? Wir machen es nicht mit euch oder wir machen überhaupt nicht Mieterstrom.
Es ist glücklicherweise jetzt noch nicht so super auch vorgekommen, weil wir das Thema Stadtwerke auch erst seit einer gewissen Zeit jetzt angehen.
Okay.
Aber ich sag mal so, ich glaube, eine Kernfrage ist, wie mutig und ambitioniert ist ein Stadtwerk wirklich, das Thema jetzt auch zu skalieren? Versus ich will sagen, ich kann es, aber ich habe vielleicht noch nicht so die ganz große Roadmap. Also ich glaube, das ist eine wichtige Frage auch für uns und für beide Seiten zu sehen, ob sich das jetzt schon lohnt, zusammenzuarbeiten.
Ja.
Das zweite Thema ist dann natürlich so ein bisschen die Frage, ich sag mal, wie klar ist ein Stadtwerk schon auf diesem auf der Partnerschaftsstrategie?
Ja, dass man das okay, zusammen...
ich mache das, zum Beispiel Smart Metering ist so ein Thema. Irgendwie kann ich das intern, aber ich kann es noch nicht so richtig, aber bin ich jetzt wirklich bereit zu sagen, ich lasse das jetzt mal über 100 machen oder will ich eigentlich das doch selber machen und brauche dann aber vielleicht nochmal ein Jahr?
Also gibt es da so einen Übergang dann auch? Ja, dann lass das erstmal die 100 machen und wenn wir das dann auch sozusagen hinkriegen, dann kriegen wir das wieder zurück. Das ist auch immer so eine Angst. Dann ist das weg, dann ist der Kunde weg oder dann haben die den Smart Meter drin bei uns im Kunden. Ja? So.
Also da sind wir auch echt offen. Also ich meine, es gibt natürlich Sachen, wo wir sagen, okay, wenn ihr sagt, das macht ihr selber, dann macht es vielleicht nicht so viel Sinn. Und vor allem, wenn man es dann so verbastelt, so total verhackstückelt. Ja. Aber gerade die Smart Metering-Thema ist eins, wo wir ganz explizit sagen, Leute, wir bringen die Smart-Meter-Logik mit, wir haben dann eingespielte Partnerschaft, aber wir verstehen, dass ihr als Stadtwerk, dass das für euch ein Schlüsselthema ist. Mhm. Und dann lass uns vereinbaren, in welcher Logik auch immer, dass wir jedes Jahr eine Review machen. Und wenn ihr es bei euch im Standardprozess drin habt, Smart-Metering für eine Mieterstromkundenanlage zu machen, dann haben wir da überhaupt keinen Schmerz und dann ändern wir da unsere Zusammenarbeit.
Okay. Super, genau, das war's. Die allerletzte Frage ist immer noch so, wie motivierst du dich jeden Tag oder wo schaust du immer so ein bisschen hin? Weiß nicht, mir geht's immer so, klar, man ist intrinsisch motiviert, aber man hat auch seine Downs und dann guckt man wieder woanders hin und irgendwie irgendein Podcast oder irgendein Buch oder keine Ahnung, irgendwas zieht einen dann wieder hoch. Hast du auch so Momente oder so Orte oder?
Ja, das geht dann, glaube ich, bei mir schon eher über auch mal zum einen abschalten, ein bisschen Sport machen, Zeit mit meiner Family, Musik, ganz wichtig für mich.
Wieso? Also immer noch diese lateinamerikanische Musik oder auch machst du noch so andere?
Aber genau, ich höre auch gerne irgendwie alte Soul-Musik, ich höre Hip-Hop, also ich höre da verschiedene Sachen, aber von irgendwie morgens unter der Dusche bis irgendwie, wenn mal irgendwie eine schlechte Nachricht kam, brauche ich echt Musik. Aber ich glaube, soll jetzt nicht zu pathetisch klingen, aber ich glaube, die Grundfrage ist, ich muss überzeugt sein, dass am Ende dieser Impact wirklich kommen kann, dass die Chance realistisch ist. Ja. Und das heißt für uns, ich sage das mal ganz grob, irgendwie zu sagen, schaffen wir in den nächsten 10 Jahren, kommen wir auf 500.000 oder mehr Mieterstromkunden an der Plattform. Ich glaube, dann haben wir wirklich so mehr als 1% vielleicht zu den CO2-Zielen beigetragen. Mhm. Da würde ich echt sagen, geil.
Wie viel habt ihr heute drauf? Kannst du das sagen? Also wenn du das in 10 Jahren, willst du 500.000, hast du gesagt?
Also wir haben jetzt so 2.500.
Ja.
Ich glaube, Ende des Jahres vielleicht 5.000.
Und dann nochmal 100, möchtest du.
Genau. Und dann schaffen wir es in den nächsten 10 Jahren, das mal 100 zu...
Ja, 100 wieder, Ernesto. Da ist wieder 100.
Cool. Weil dann, wenn du das dann hochrechnest, sagst du, okay, 500.000 Tonnen CO2 CO2 pro Jahr. Das ist irgendwie über 1% der CO2-Ziele vom Gebäudesektor, dann hätte ich gedacht, okay, krass, wir haben wirklich einen großen Beitrag geleistet.
Ja. Cool, ich danke dir fürs Gespräch, Ernesto.
Vielen Dank dir.
Sehr, sehr gerne.
Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, gute Stimmung, gute Atmosphäre, mehr davon, dann freuen wir uns, wenn ihr uns Unternehmen oder auch Menschen empfehlen könntet, die aus eurer Sicht eine Geschichte zu erzählen haben über ihre Transformation Richtung Utility 4.0. Also keine Scheu, einfach Kontakt drüber oder auch gleich eine Intro gemacht. Wir freuen uns. Danke.